Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielter, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Miriam Lambert ist Personal Health Coach. Sie weiß genau, worauf es ankommt, um möglichst fit und gesund älter zu werden. Das Älterwerden empfindet Miri als großes Geschenk. Vor 200 Jahren wurden die Menschen nämlich im Durchschnitt nur 30 Jahre alt und niemand hätte unseren Podcast 50 über 50 gebraucht. Also gut, dass wir das Privileg haben, hier zu sein und miteinander zu reden. Viel Spaß euch bei dem Gespräch. Du bist jetzt 53 Jahre alt.
Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz.
Fast. Im Oktober 53.
Okay. Und ist dir das wichtig, dass du jetzt noch 52 bist?
Überhaupt nicht.
Okay. Magst du das Älterwerden?
Sehr.
Was magst du denn daran?
Naja, erstmal finde ich, ist es ein Privileg, älter zu werden. Ne? Wenn du mal guckst, 1900, da sind die Leute 30 geworden, die Frauen. Und ich bin jetzt schon 22 Jahre älter. Quasi, ich habe 22 Jahre geschenkt bekommen und bin am Leben und mir geht's gut, ich bin gesund. Wow, Hammer.
Sehr schön. Wie war denn dein 50. Geburtstag? Kannst du dich an den Tag erinnern?
Wow, da muss ich jetzt ganz kurz überlegen. Mein 50. Geburtstag war gar nicht so eine Riesensache. Mhm. Mein 49. war. Also ich kann mich viel besser an den 49. erinnern als an den 50. Der 50., da war ich in Ibiza und meine wundervolle Freundin Micky Funk, die habe ich an meinem 50. Geburtstag kennengelernt. Mhm. Und die hat mich zu meinem Geburtstag zum Essen eingeladen bei ihr zu Hause.
Ach, wie schön.
Mhm. Und es war ich, mein Partner, die Micky und ihr Partner. Und eine neue Konstellation und super entspannt und neu.
Naja, neu ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, weil ich muss sagen, also mein nächster runder Geburtstag nach der 45 ist die 50. Mhm. Und ich stelle mir das irgendwie neu vor. Für mich ist das so ein bisschen unbekanntes Land, weil die Sichtbarkeit der Frauen zwischen 50 und 60 für mich, also es gibt schon welche und man sieht sie, aber ich weiß überhaupt nicht, welche Themen kommen da auf mich zu, wie strukturiere ich mich um, denn ich glaube, bestimmte Sachen nimmt man wahrscheinlich mit natürlich aus seinem Leben, aber bestimmte Sachen gibt man auch ab. Also ich denke jetzt an meinen Job als Redakteurin, bei dem ich irgendwie rumreise und irgendwie an 16-Stunden-Tage Stücke fürs Fernsehen produziere. Ich glaube, das werde ich mit 55 nicht mehr tun. Aber ich weiß gar nicht, was dann anstelle dessen dort steht. Ja? Also deswegen finde ich dieses Bild, was du da beschreibst, eigentlich toll. Also das, was Neues passiert ist und was Neues aufgeht.
Absolut. Absolut. Und es gehen immer wieder neue Türen auf. Dazu muss ich sagen, aber nicht erst, seitdem ich 50 bin.
Ja.
Das ist irgendwie, mein Leben hat sich so gestaltet, dass ich mich immer über neue Ideen freue und über neue Menschen freue und Menschen auch so toll finde, dass die automatisch kommen. Aber was anders ist beim Ältersein, ist, dass Menschen auch gehen dürfen. Mhm. Okay. Also ich sag immer, ich habe nicht wirklich so eine Bucketlist, aber ich habe eine Fucketlist.
Okay, was steht da so drauf?
Und ich glaube, die ist mit dem Älterwerden vielleicht so um die 40, hat sich das so eingerenkt, dass Stress steht da drauf. Mhm. Ich mache da nicht mehr mit. Mhm. Absolut nicht. Also egal, was passiert, welchen Flug ich buche oder welche Meetings ich mache, ich schaue immer, dass ich genug Zeit zwischendrin habe, dass ich genug Schlaf davor habe. Stress ist für mich nicht mehr modern in meinem jetzigen Jetzt.
Okay, verstehe. Du bist ja jetzt Personal Health Coach, dazu kommen wir gleich, aber magst du vielleicht mal kurz erzählen, wie dein Leben davor aussah? Du hast dich beruflich stark umorientiert.
Absolut. Also ich bin ja gebürtige Berlinerin, so eine richtig echte Berliner Pflanze. Mhm. Bin am Kotti groß geworden und habe Cagney und Lacey so gern im Fernsehen gesehen. Das sind über 50-jährige Frauen, die in New York Privatdetektive sind. Kennst du die?
Nee, ich kenne die nicht.
So Hammer. Cagney und Lacey, musst du dir mal anschauen.
Okay.
Und die fahren in einem Taxi und sind so super Heroes einfach. Und da bin ich das erste Mal mit New York in Kontakt gekommen und dachte mir schon so als Teenie, da will ich hin. Mhm. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich bin mit 18 nach New York gezogen, habe dort Mode studiert, viel erlebt, war 25 Jahre da, 2 tolle Töchter bekommen und bin dann wieder zurück nach Berlin gekommen. Ich habe in der Mode dort gearbeitet und als letztes war ich Kreativdirektorin weltweit von Tommy Hilfiger. Als ich dort auf dem Berg angekommen war, war ich vielleicht 39, glaube ich, und habe entschieden, das war's jetzt. Ich glaube, ich bin fertig mit dieser Welt. Das Kapitel ist zu Ende.
Du warst an einem Punkt, wo es karrieretechnisch im Grunde auch nicht größer hätte werden können, ne? Also
genau.
Du hattest quasi materiell und ja karrieretechnisch alles erreicht, was man erreichen kann.
Genau, kommt drauf an, was deine Intention ist mit Job und mit Geld oder so. Oder meine Intention waren immer Menschen. Ich mochte es immer, mit tollen Menschen zusammen zu sein. Die Mode hat mich nicht wirklich interessiert, aber die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sehr. Also gerade kreative, diverse, verschiedene Gruppen aus verschiedenen Ländern, das fand ich großartig.
Okay. Und was hat dir dann den Anstoß gegeben, das hinter dir zu lassen?
Das kam ganz natürlich. Also da ist nichts Großartiges passiert, sondern ich habe richtig gemerkt, wie so eine Schlange, wie die Hülle von mir abgefallen ist. Ja, also ich saß in großen Meetings und konnte nichts mehr wirklich ernst nehmen. Also Finanzmeetings, Third Quarter Earnings, solche Sachen. Und ich saß immer und dachte, oh, wirklich? Ist das, worum ich mich jetzt 8 Stunden am Tag kümmere? Und das war auch nicht bös gemeint, aber es war wie so eine natürliche Ablösung. Ich bin damit fertig.
Okay, und was war dann dein Schritt? Wie hast du dich davon gelöst?
Ich habe mich gelöst, indem ich erstmal ein Jahr lang nach Indonesien gefahren bin. Meine Familie und ich waren ein Jahr lang in Bali und haben der Green School geholfen, sich aufzubauen. Also musste jetzt überlegen, es ist jetzt schon 12 Jahre her oder so, ne? Und wollte dort einfach eine Auszeit nehmen und ein- und ausatmen und gucken, wer bin ich außerhalb dieses Jobs.
Und wer bist du außerhalb dieses Jobs?
I am.
Du bist einfach.
Ja.
Okay. Und du bist, wenn man es bezeichnen möchte, wenn man eine Job Description geben möchte, bist du Personal Health Coach. Kannst du den Begriff erklären?
Ja, gerne. Also auf Deutsch Heilpraktikerin.
Okay.
Ah, okay. Das
hört sich fancy an.
Ja, hört sich fancy an. Ne? Ja. Also ich habe ja schon immer, auch als ich in der Mode war, Anatomie war mein großes Feld und dann Menschen und Leadership. Und so habe ich während der Arbeit auch immer mich sehr für TCM interessiert, traditionell chinesische Medizin. Ich habe Yoga-Lehrerausbildungen gemacht, noch und nöcher. Ich habe Kraniosakral, das war immer so mein Ausgleich. Ja. Und als ich dann fertig war, dachte ich, okay, ich will weiter bei den Menschen sein, aber ich möchte das Feld einfach öffnen. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und da wurde mir gesagt, um all das, was ich gelernt habe, zu praktizieren, muss ich eine offiziell anerkannte Heilpraktikerin sein. Und das war das Beste, was mir je passiert ist, weil ich musste wieder zurück zur Schule. Und ich musste lernen und ich musste zuhören und ich musste mich konzentrieren und ich musste fokussieren, all die Sachen, die ich total verlernt habe. Und das war echt großartig. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und da meine Freunde, Bekannte, Verwandte alle aus der Mode, Kunst, Musik kommen, bin ich natürlich so dieser Private Health Coach jetzt von Menschen, die sehr viel unterwegs sind, auch sehr gestresst sind, viel leisten müssen. Und deswegen kommt diese englische Bezeichnung, weil viele auch gar keinen Bezug zu Deutschland oder Berlin haben.
Und mit welchem Anliegen kommen denn die Menschen zu dir?
Stress, Angst und Abhängigkeiten.
Okay, also Drogenabhängigkeit oder
alle möglichen, also Drogen, Menschen,
okay.
Codependencies auch. Es müssen nicht nur Drogen sein, es kann auch Kaufen sein, es kann Pornografie sein, es kann das Handy sein.
Okay, und wie kommen die Menschen dann auf dich? Also wenn ich jetzt sage von mir, ich bin kaufsüchtig, würde ich erstmal nicht auf die Idee kommen, zu einem Heilpraktiker zu gehen. Weißt du?
Ja, absolut. Ich habe keine Webseite, ich habe keine Businesskarte. Und das ist tatsächlich Word of Mouth. Also das wird weitergesagt. Und ganz ehrlich, ich nehme auch niemanden mehr. Also ich bin völlig so durchgebucht, dass ich noch genau genug Zeit für mich habe zwischendrin. Und so soll es auch sein.
Okay. In welchem Alter kommen die Leute ungefähr zu dir? Gibt's da irgendwie so einen Peak im Leben, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt von außen irgendwie ein bisschen Input, um wieder auf Spur zu kommen?
Interessanterweise habe ich auch sehr viele Junge. Die meisten sind DJs.
Ja.
Also ich habe so 4, 5 DJs um die 26, 27. Dann habe ich, ja, ich würde mal sagen, meine Kundschaft ist von zwischen 25 bis 70. Ist alles dabei. Und ich könnte dir nicht sagen, also ich wundere mich oft über die Jungen, die kommen aber jetzt immer mehr und sind sehr offen für einen anderen Weg, für einen neuen Weg und sind super selbstreflektiert. Selbstreflektierter, als wir es manchmal sind. Das Ganze, also ich lerne sehr viel von den Jungen.
Glaubst du, dass das so eine Generationssache ist?
Ja.
Weil die einfach anders erzogen wurden, groß geworden
absolut,
sind?
Absolut. Ja, also so wie die über auch Mental Health sprechen, das ist ganz großartig, ganz großartig. Also es kommt raus, es darf gesehen werden, da ist keine Scham, ist toll.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, dass du auch andersrum sozusagen von denen total viel lernen kannst, ne?
Immer.
Ja.
Also ich lerne wirklich viel von denen.
Ja. Kannst du, wahrscheinlich jeder Fall ist natürlich individuell, aber was sind so deine Tools, mit denen du arbeitest? Also wie hilfst du den Menschen?
Ich helfe ihnen, indem ich für sie da bin, indem sie sein dürfen, wie sie sind und indem ich einen Raum kreiere, in dem sie sich so finden können, dass sie selber wissen, was ihnen gut tut. Mhm. Also ich bin kein Life-Coach oder keine Person, die Ratschläge gibt. Ratschläge.
Mhm. Es ist ein gewaltvolles Wort, ne, wenn du es so betonst, ja.
Sondern ich glaube, dass wir alles, was wir brauchen, in uns haben und manchmal einfach nur so ein Co-Pilotin brauchen, die uns kleine Anstöße gibt.
Mhm.
Und das mache ich.
Mhm.
Durch verschiedene Arten, durch Konversationen, durch Akupunktur, durch Ernährung.
Mhm. Wir reden ja heute auch über das Älterwerden und bei den Frauen gehören ja die Wechseljahre mit dazu. Mit welchen Beschwerden kommen da vielleicht deine Patientinnen zu dir und wie kannst du ihnen helfen, damit gut umzugehen?
Ich habe keine Patientinnen, die Wechseljahrsbeschwerden haben.
Weil sie so gut vorgesorgt haben, dass es gar nicht aufkommt?
Nee, aber wirklich jetzt, wenn ich überlege, ich habe Patientinnen, die starke PMS-Probleme haben. Ich habe Patientinnen, die Stimmungsschwankungen haben. Aber das ist jedes Alter. Also ich könnte dir nicht sagen, ich habe Patientinnen, die über 50 sind, die was anderes haben als die Jungen.
Okay. Wie ist das denn bei dir? Bist du in den Wechseljahren?
Ich glaube, ich komme da langsam hin, aber es ist wirklich mühselig, also dahin zu kommen. Ich bin dann bei der Frauenärztin und sage, so, jetzt aber braucht man nicht mehr aufpassen beim Sex und so. Ne? Und sie sagt, nee, pass mal weiter auf. Also ich bin irgendwie noch nicht ganz auf dem Weg. Ich merke, dass Veränderungen stattfinden, auch im Körper. Oder ich habe so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, sagt man ja auch, dass das so Teil davon ist. Oder verliere meinen Schlüssel, dabei habe ich auch schon immer verloren. Also eigentlich nicht wirklich.
Ja, es ist ja
auch Hitzewallung, was super ist.
Wieso?
Weil mir war immer kalt mein ganzes Leben lang.
Okay.
Ich war immer so eine Frostbeule. Weil, ja. Kennst du die mit so einem Tee in Meetings sitzen und eine Decke drum? Das war ich immer. Und jetzt habe ich ab und zu mal am Tag kommt so eine richtig große, warme Welle.
Ja.
Und dann bin ich richtig so, oh, herrlich.
Also könnte man sagen, du findest die Wechseljahre eher gut als schlecht. Im Moment jedenfalls noch.
Also ich merke mich und ich merke, dass ich älter werde und dass ich mehr verstehe, mehr weiß, dass ich mutiger bin, dass ich freier bin. Aber ich würde es nicht Wechseljahre nennen.
Okay, alles klar. Mhm. Aber es wechselt sozusagen, wenn wir vom Körperlichen jetzt mal absehen, das ist was, was ich auch schon merke, seit ich 40 bin oder so, dass das Mindset sich ändert, also wechselt quasi, oder?
Absolut, aber das hat sich bei mir schon oft geändert.
Ja.
Also ich glaube, dass ich sehe mein Leben so, dass ich verschiedenste Kapitel durchlebe. Mhm. Und diese Kapitel sind dann irgendwann einfach mal vorbei. Und ich finde, die dürfen auch vorbei sein, weil wir lernen ja, wenn ich 14 bin, dann bin ich jemand anders. Und dann von 14 bis 21 bin ich wieder jemand anders. Mhm. Und jedes Kapitel sah bei mir ein bisschen anders aus. Und deswegen hatte ich schon öfter Wechseljahre.
Okay, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Auch hormonell. Also Pubertät, hallo, das war für mich ja.
Na klar, der das ist das Horror. Ganze vorwärts also und dann kommt es irgendwann nochmal rückwärts.
Also wenn ich an die Pubertät denke, das ist ja hier überhaupt gar nichts. Also ich fand meine Pubertät total anstrengend.
Ich auch. Ich fand es vor allem psychisch total anstrengend.
Ja, ja. Also dagegen ist es jetzt hier echt easy, happy now.
Ich meine, glaubst du denn, natürlich gibt es Beschwerden psychischer wie körperlicher Natur, die einfach so stark sind, dass man vielleicht auch nicht so richtig vorbeugen kann oder ne, das vielleicht abmildern kann, aber nicht die ganze Wucht so rausnehmen kann. Und dann muss man vielleicht auch schauen, was man macht, um die Symptome zu bekämpfen. Aber irgendwie denke ich gerade so, wenn du sagst, die Pubertät, ne, da kam alles mit so voll Karacho. Jetzt haben wir im Leben aber ja viel gelernt.
Absolut.
So, dass wir als Rüstzeug haben, um vielleicht den nächsten Hormonwechsel besser durchzustehen. Was würdest du denn sagen, sind da so die Keys?
Also ich finde für mich und auch für die Frauen, mit denen ich spreche und von denen ich lernen darf, ich habe zum Glück auch ältere Frauen um mich herum, die älter sind als ich und wo ich so ein bisschen zuschauen darf. Es ist einfach das, was in dem Moment stört, darf sein. Das finde ich ganz interessant. Also die Frauen, die da gut durchgekommen sind, die nehmen sich die Zeit für die Symptome. Die versuchen, die nicht sofort wegzudrücken, sondern sagen, okay, mir wird viel warm und jetzt bin ich mal damit und spüre da auch in diese Wärme rein und in das Feuer und guck mal, was das Feuer mit mir macht. Wenn ich es dann irgendwann nicht aushalten kann, dann schaue ich, wie ich es, also kann man ja mit der traditionell chinesischen Medizin super runterbringen, das Feuer. Aber die Frauen, die irgendwie gut da durchkommen, die bleiben erst mal dran. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Es ist so eine Akzeptanz.
Ja. Was kann man da machen mit TCM? Weil ich hätte jetzt direkt gedacht, Hormonersatztherapie, bioidentische Hormone, irgendwie was auf die Arme.
Kannst du auch machen? Kannst du auch machen, machen viele Frauen, aber mit TCM kannst du ja ganz toll die Hitze wegnehmen.
Und wie geht das?
Ne? Also es geht ja um die Elemente ganz stark im TCM. Wenn jemand zu viel Hitze hat, dann gibt es verschiedenste Meridiane, die darauf anspielen, wo du die Akupunkturnadel setzen kannst. Und es gibt auch ganz tolle traditionell chinesische Medizin, natürliche Medizin natürlich. Mhm. Natürlich, natürlich.
Natürlich.
Natürlich. und das ist sehr hilfreich.
Ja, guck mal, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Ich hätte gedacht, Hitzewallung und du hältst es nicht mehr aus, dann ist der Zeitpunkt, um irgendwie mit Hormonen anzufangen. Was hältst du denn von Hormonen, also wenn es nicht anders geht? Oder sagst du, es geht anders?
Ich möchte es jedem selbst überlassen. Mhm. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir Frauen selbstbestimmt schauen können, was uns gut tut. Und wenn jemand eine Intuition hat, dass ihr das gut tut, dann unterstütze ich das. Mhm.
Wie ist das denn in der traditionell chinesischen Medizin mit der Frauengesundheit? Weil in der klassischen Medizinforschung war die ja ultra lange vernachlässigt.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, ich finde es unglaublich, ehrlich gesagt, dass das überhaupt jemals so gehandhabt wurde. Aber
also das ist so spannend, dass du das ansprichst, weil jedes Mal, wenn ich so einen von diesen Gesundheitspodcasts höre oder was auch immer, wo ich viel lerne, du wirst immer sehen, dass ich drunter in den Comments schreibe, gilt das auch für Frauen? Mhm. Ne? Also alles dieses Fasten zum Beispiel oder Keto-Energie, alles, was gerade so hochkommt, ist nicht an Frauen getestet tatsächlich. Mhm. Auch diese ganzen Diäten, die ja Frauen kaufen die Bücher und Frauen machen die Diäten. Und die sind aber nur an Männern getestet. Und da ist ja die Hormonregulation nochmal total anders. Ne? Mhm. Und Sachen, die für die super gut sind, sind für uns eigentlich furchtbar oft, ne? Weil wir zyklisch daran gehen müssen.
Also das heißt, das normale 16:8 Intervallfasten ist jetzt nicht für jede Frau geeignet?
Absolut nicht.
Ja. Okay. Habe ich lange...
Das haue ich jetzt einfach mal so raus.
Ja, nee, also verstehe ich, habe ich auch schon mal gehört, aber ich habe es zum Beispiel lange gemacht und fand so, also es hatte schon den gewünschten Effekt, sage ich jetzt mal so.
Ja, ja.
Wobei ich das auch dann kombinieren musste mit zuckerfrei und was weiß ich, irgendwie bei mit jedem Lebensjahr kommt gefühlt irgendwie noch eine Komponente dazu, die man berücksichtigen muss, bis ich dich getroffen habe und du gesagt hast, du bist vollkommen gesund, isst einfach, was du willst, isst eine Pizza, trink aber 2 Liter Wasser und beweg dich halt.
Genau.
Was mir total geholfen hat, weil es den Druck so krass rausgenommen hat bei mir.
Ja.
Und natürlich gibt es immer noch Phasen, wo ich denke, oh, jetzt mehr Sport oder weniger Essen oder so. Aber grundsätzlich ist das ja eine total andere Herangehensweise, die viel gesünder ist. Als
naja,
alles
es ist
andere.
Diese Annahme, ne? Wenn wir erstmal uns annehmen können und den Druck rausnehmen können, woher haben wir denn die Idee, wie wir sein sollen?
Mhm.
Das ist, finde ich, ganz bezeichnend. Wirklich mal, ich glaube, da war ich 35 oder kurz vor 40 war ich mal bei, ich habe so eine tolle Gynäkologin, von der ich viel spreche.
Mhm.
Und die hat gesagt, und Frau Lambert, wie geht's? Alles gut? Ich sage, ja, aber gucken Sie mal hier meine Haut und da und ich bin hier irgendwie so runder als sonst. Und dann guckt sie mich so an und sagt, und andere Frauen in ihrem Alter, sind die anders? Und das ist wirklich die beste Frage gewesen, weil natürlich sind die nicht anders. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich an einem anderen Alter orientiert habe im Vergleich.
Mhm.
Und ich bin eigentlich viel schlauer als das, aber manchmal können wir es gar nicht uns helfen, weil du guckst Instagram, du guckst Facebook, guckst Fernsehen, bist in Netflix und klar bist du mehr von 20-Jährigen umgeben als von 60-Jährigen.
Ja.
Ne? Und das hat mir total gut getan. Also auch so, wenn du in der Sauna bist oder so, ich gucke immer mein Alter an und sage, ach, guck mal, wie schön reif wir sind. Ja,
ja, aber ich finde es voll interessant, weil man das ja eigentlich gar nicht weiß. Und der Körper der Frau verändert sich ja auch. Und ich würde jetzt, also zum Beispiel an mir jetzt, ne, also ich habe nie meinen Körperfett oder sowas gemessen, aber ich fühle mich jetzt nicht fetter, in Anführungsstrichen, aber ich bin breiter, als ob mein Knochenbau sich...
Auch, ja.
Ja, aber auch so, ich glaube, ich habe eine Kleidergröße mehr, aber ich fühle mich überhaupt nicht dicker oder so. Es ist, als würde mein Körper sich verändern.
Ja.
Ist das eine Beobachtung, die stimmt?
Absolut.
Oder rede ich
Absolut. Aber findest du nicht, dass der Körper sich auch, wir haben ja gerade über Veränderung gesprochen und haben darüber geredet, machst du jetzt ab 50 viele Sachen anders? Und da habe ich ja gesagt, ich habe so viele verschiedene Kapitel, aber ich habe das Gefühl mit dem Körper auch.
Mhm.
Ne? Bis ich 16 war, sah ich aus wie ein kleiner Junge. Und dann plötzlich sah ich aus wie ein Supermodel. Dann habe ich Kinder bekommen und dann plötzlich hatte ich riesen Busen, riesen Hintern, 25 Kilo zugenommen, hatte zum ersten Mal so Fett an mir und war super rund und saftig, so in meinem Saft richtig. Und dann plötzlich waren die Busen wieder weg, ja, völlig weg, ja, alles ausgesüffelt. Und dann kam noch ein Kind. Also ich habe so viele verschiedene Körper gehabt, auch bis jetzt.
Naja, es wäre schon schön, wenn man sich sozusagen ein bisschen davon unabhängig machen könnte. Aber er trägt einen halt auch jeden Tag durchs Leben. Und
absolut.
Es ist irgendwie nicht so leicht.
Mhm.
Ja.
Ja, weil guck doch mal, was auf uns einströmt. Du arbeitest in Medien, Journalismus und so. Du musst dir bestimmt sehr viel mehr angucken als vielleicht auch noch andere Menschen. Und das erstmal alles zu verarbeiten im Kopf und auf die richtige Festplatte zu legen, ist gar nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, es wird eben auch beim Älterwerden einfacher, Dinge zu sortieren, Prioritäten zu setzen, klarer zu sein, zu wissen, was man will.
Absolut.
Mutiger zu sein, lauter zu sein und so weiter.
Absolut.
Ja.
Die Fuck-It-List.
Genau, die Fuck-It-List. Die müssen wir nachher mal aufschreiben. Hast du irgendwie auch das Gefühl, dass dieses Reiferwerden so der letzte Schritt zum Erwachsenwerden ist? Also ich denke das bei mir oft, weil ich habe so mein Leben lang immer Verantwortung für andere übernommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich diese Verantwortung auch für mich übernehme. Und irgendwie fühlt sich das jetzt gerade an, als würde ich jetzt gerade erwachsen werden dadurch. Kannst du mit dem Gedanken was anfangen?
Bei mir ist es ein bisschen andersrum.
Okay.
Also ich musste so viel Verantwortung übernehmen für Kinder, Familie, Arbeit, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich spielerischer werde, lustiger auch, wilder und weniger Verantwortung übernehme für andere Menschen und auch in einem bestimmten Sinne für mich, weil ich einfach viel entspannter mit mir bin.
Okay, alles klar. Also wirst du eher kindlicher, leichter, dadurch, dass die andere Verantwortung weg ist.
Ja, also es fällt so ein bisschen, vieles fällt ab von mir.
Ja.
Meine Kinder wohnen nicht mehr bei mir. Bestimmte Sachen, um die ich mich kümmern muss, sind einfach nicht mehr da. Ich muss nicht mehr ständig in Fitnessstudio rennen. Also viele Sachen, habe andere Jobs jetzt, die ich mir anders ausgesucht habe. Ich nehme mir sehr viel mehr freie Zeit. Ich bin sehr viel mehr kreativer. Und mir ist es egal, was die anderen darüber denken.
Aber das heißt, im Grunde übernimmst du ja auch sehr stark die Verantwortung für dich selbst und dass es dir gut geht.
Okay, wenn du das mit Verantwortung meinst, auf jeden Fall. Also ich schaue nach mir und ich kümmere mich um mich.
Mhm. Ja. Weil sonst könntest du deinen Job wahrscheinlich auch gar nicht machen, oder?
Das ist so wichtig. Ich brauche wirklich viel Zeit mit mir. Ich muss mich viel aufladen. Ich muss mir viel Gutes tun, damit ich den Raum für andere halten kann. Sonst geht das gar nicht. Denn wenn ich behandle, in die Behandlung gehe, dann lasse ich mich draußen. Das ist ganz wichtig für mich, dass ich einfach leer meinen Patientinnen begegne und sie dürfen dann den Raum füllen und dann passiert was. Ja, aber wenn du gestresst bist und in der Welt rumhetzt, dann bringst du das ja mit. Du ist ja ganz schwierig, dann irgendwo hinzukommen ohne diese Vibrierung und ohne diese Frequenz.
Und glaubst du, dass du so vor 10, 15 Jahren den Job, den du jetzt machst, schon hättest machen können?
Ich habe ihn gemacht.
Okay, nur nicht hauptberuflich quasi.
Ich war in der Mode, aber man hat mir immer, also zum Beispiel Tommy hat dann beim Mittagessen gesagt, du weißt schon, das ist kein Ashram hier, ne?
Okay.
Also ich habe tatsächlich unter dem Deckmantel der Mode das gemacht, was ich mache. Menschen zugehört, Menschen in gewisser Weise beim Erwachsenwerden geholfen oder ganz junge Kreative, wenn ich dann irgendwie so ein junges Team hatte, dass ich denen geholfen habe, bestimmte Sachen anders zu sehen und zu wachsen einfach, zu erwachsen. Das habe ich schon immer sehr gern gemacht.
Du hast eben erzählt, dass du im Freundeskreis ein paar Frauen hast, die ein bisschen älter sind als du. Mhm. Das ist ja total schön. Danach suche ich ja quasi gerade auch, um zu gucken, okay, wie bin ich oder was könnte sein in 10 Jahren. Was ziehst du momentan für deine jetzige Situation daraus, dass du mit älteren Frauen zu tun hast? Was lernst du von denen?
Ich lerne Akzeptanz.
Mhm.
Also ich lerne, es ist total schön, eine ganz tolle Frau, die schickt mir immer Bilder von sich, das finde ich total schön. Mhm. Und das sind echte Bilder.
Mhm.
Und das ist so großartig, dass man irgendwann anfängt, oder bei mir fing es an, dass die Filter nicht mehr benutzt worden sind. Ne? Und das hat was mit Erwachen, Erwachsenwerden zu tun, dass man das versteht, dass es das nicht braucht und dass man sich schön findet und dass ich auch das Gefühl habe, ganz ehrlich, dass ich endlich in mein Gesicht reinwachse.
Mhm.
Also ich empfinde es nicht so, boah, ich sehe alt aus, sondern ich empfinde es so, da, jetzt sehe ich aus wie ich, weil ich hatte lange so ein Babyface und das, was man sich vielleicht irgendwie in den Modezeitschriften wünscht. Aber ich konnte mich, da war kein Charakter dabei und jetzt plötzlich bildet sich so Charakter. Ich stehe auch total auf Frauen wie Patti Smith oder so, ne? Oder Vivian Westwood oder die sich so zeigen, wie sie sind. Und das habe ich von den Älteren, das nehme ich wirklich stark mit. They don't give a shit.
Und zeichnest du manchmal in Gedanken auch ein Bild von dir nochmal 10 Jahre weiter? Also
ich freue mich total drauf. Also bei mir ist es so, ich bin ja schon wirklich immer so verkehrte Welt, sowieso.
Ja. Aha.
Also Frau Pelzer war meine Sportlehrerin, da war ich 16.
Mhm.
Frau Pelzer war 60.
Mhm.
Seitdem ich Frau Pelzer kenne, will ich Frau Pelzer sein. Frau Pelzer hatte lange weiße Haare und hatte immer Jeans an, die irgendwie 3 Größen zu groß waren und die coolsten Flipflops und die tollsten Lover. oder LoverInnen oder was auch immer. Sie wurde immer sehr geliebt und hat immer tolle Leute um sich gehabt. Und guck mal, meine Haare, es wird und wird nicht grau.
Nee.
Es kann doch nicht sein.
Ist nicht viel zu sehen.
Wünsche ich mir schon so lange.
Ja.
Ein bisschen hier, siehst du?
Ja, so einzelne, ne?
Ja, ja. Ja,
die kleinen Antennen.
Genau. Und so sehe ich das. Also ich bin eher so aufgeregt, Frau Pelzer zu werden.
Was erwartest du denn dann? Was denkst du denn, was dann passiert?
Ich glaube, das, was ich jetzt schon ein bisschen spüre, dieses Fuck it, wird größer.
Mhm.
Und ich merke auch, dass ganz viele kreative Säfte in mir anfangen zu brodeln. Und ich glaube, dass das Fass dann am Überlaufen sein wird. Mhm. Und darauf freue ich mich.
Mhm. Und was, wenn du Kreativität sagst, an was würdest du das festmachen?
Zum Beispiel, dass ich so Kleinigkeiten, dass ich super gerne male plötzlich oder dass ich super gerne, dass ich anfange, irgendwelche Strickskulpturen zu, also dass ich mich irgendwo hinsetze, mit irgendwas anfange, ohne dass ich wissen muss, was das werden soll. Mhm. Das macht unheimlich Spaß.
Also, dass es so fließt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, voll gut. Und hast du irgendwie das Gefühl, wenn du so in deinem Umfeld guckst, weil du bist ja sehr bewusst und sehr freudig und also finde das total schön zu sehen, weil so möchte ich auch gerne sein. Aber ich glaube, das ist so Midlife-Crisis, die es ja beim Mann total klischee-mäßig gibt. Da wissen wir, was passiert. Jedenfalls bilden wir uns das ein. Wie sieht es denn bei den Frauen aus?
Ich glaube, dass die Frauen sehr viel schlauer als Männer sind, sehr viel feinfühliger. Und ich glaube, dass die mehrere Krisen haben und finde es traurig, dass wir es Krise nennen. Weil es sind ja so Neuerfindungen oder Aha-Momente. Ne? Mhm. Ich kann über die Männer wenig sprechen, weil ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, wie das ist, Mann zu sein und alt zu werden. Aber ich kann von mir aus sagen, wie es ist, Frau zu sein. Und ich kenne viele Frauen, denen geht's erstmal gar nicht gut. Und dann rappeln die sich auf und wie Phönix aus der Asche fangen die plötzlich an zu leuchten. Also das habe ich so oft gesehen. Mhm. Und deswegen, falls irgendjemand da draußen gerade traurig ist, weil sie sich alt fühlen, es wird sich ändern. Es wird nicht lange anhalten.
Ja, weil ich finde nämlich auch, dass man den Fokus schon so setzen muss, dass das Positive im Vordergrund steht. Ne? Also ich meine, natürlich gibt es Begleiterscheinungen wie Wechseljahrsbeschwerden oder irgendwelche Krankheiten, die man bekommen kann. Natürlich ist das im Alter wahrscheinlicher. Und natürlich geht auch Lebenszeit sozusagen flöten. So,
aber genau, ja? Das ist es doch. Genau das ist es doch. Guck mal, jetzt geht meine Lebenszeit flöten. Also ich habe nur noch jetzt so und so viele Jahre. Und womit will ich es verbringen? Will ich es damit verbringen, jetzt irgendwie so auszusehen, als wäre ich nicht 50? Oder will ich es damit verbringen, ums Feuer zu tanzen?
Absolut. Ich frage mich nur, wenn jetzt Frauen sozusagen ein Mindset haben, dass sie eher zur Traurigkeit tendieren, anstatt zur Fröhlichkeit. Oder es kommt eine echte Altersdepression oder
absolut,
sowas dazu.
Das
gibt es ja leider
absolut,
alles.
Absolut.
Wie kann man denen denn helfen? Weil das ist so, ich finde, es gibt so viele positive Aspekte, auf die ich mich auch freue beim Älterwerden. Aber es gibt eben auch negative Dinge, die man auch nicht negieren kann. Aber da sind wir wahrscheinlich auch wieder beim Akzeptieren und Annehmen.
Also wie gesagt, es ist ein Privileg, gesund und munter alt zu werden. Das darf man nicht vergessen. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch Thema Altersarmut und auch Thema Depression, wie du schon sagst, auf jeden Fall. Und es gibt sehr viele Frauen, die sich nicht um einen Psychologen oder um mich bemühen können. Und es gibt Frauen, die haben da auch gar keine Zeit zu, weil die müssen ackern bis zum Umfallen. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Das ist auch was, wo ich eine große Passion für entwickle, dass das sich ändern muss.
Ja.
Ich habe sehr viel mit sehr alten Menschen zu tun gehabt. Meine allerliebste Lieblingspatentante ist diagnostiziert mit Demenz. Sie ist 85 und das fing Anfang Corona an. Und ich habe sie auf ihrem Weg begleitet und begleite sie auch immer noch und habe dadurch nochmal ein ganz anderes Alter kennengelernt.
Ja.
Und da ist es nicht so lustig und interessant und kreativ, wie es jetzt bei mir in meinem Alter ist. Ne? Da stehen schon wirklich schwierige Sachen an. Und dem vorzubeugen, da stehe ich gerade für. Ja, also da recherchiere ich auch gerade sehr viel und möchte da gerne was ändern.
Eben, also dass man quasi vorher vorbeugend Dinge tut, um gesünder alt zu werden.
Ja, gesünder alt zu werden, aber auch um finanziell abgesichert zu sein und nicht in die Altersarmut zu weil sie konnte dann irgendwann nicht mehr zu Hause sein und sie war Vorschullehrerin und sie hat jetzt nicht viel Geld gesammelt und es war richtig schwierig, einen schönen Ort für sie zu finden oder auch tolle Pflege und Unterstützung. Ne? Mhm.
Naja, genau. Und das sind ja alles so Themen, mit denen hat man so in seinen 30ern, sage ich jetzt mal, noch nichts zu tun. Was würdest du denn sagen, sind so die Hauptthemen, die bei dir ab 50 dazugekommen sind? Weil natürlich Pflege der Eltern zu organisieren und so, das sind ja auch Themen, die uns jetzt in der Lebensmitte irgendwie beschäftigen.
Also das Thema Tod hat mich interessanterweise schon immer interessiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich habe ja 5 Jahre in einem Hospiz gearbeitet. Mhm. Und das ist eigentlich für mich immer was gewesen. Das ist eine Party, auf die gehen wir alle irgendwann mal. Also es ist einfach so. Keiner spricht drüber. Wie möchtest du sterben? Wie stellst du dir das vor? Was soll passieren, wenn du weg bist? Was ist mit deinen Sachen? Und du kannst mit 52 sterben und du kannst mit 82 sterben. Ne? Also wenn du dir mal die Brustkrebsstatistiken anguckst oder so. Jeder Tag ist ein Geschenk. Deswegen ist es schon wichtig, nicht nur gesundheitlich, sondern einfach mal so zu gucken, okay, wenn ich jetzt weg bin, was passiert dann mit denen, die übrig bleiben?
Die Sterbebegleitung ist ja für viele, die ich gesprochen habe, so ein ganz wertvoller Bestandteil auch im Leben, ne? Für einen selber sozusagen. Also man gibt ganz viel, aber man bekommt auch viel zurück. Was würdest du sagen, hast du aus dieser Arbeit für dich gezogen, was dir jetzt im Leben hilft?
Dass es sein darf. Also, dass der Tod sein darf.
Wir kommen immer wieder zum Thema Akzeptanz, ne? In allen Sachen. Ich habe noch eine Frage. Du hast mal in einem Interview von deiner Oma Hampel gesprochen.
Ja.
Was glaubst du denn, mit was hat die sich beschäftigt, als sie in deiner Lebensphase jetzt war? Was waren wohl ihre Themen?
Meine Oma Hampel hat ihren Mann gepflegt, von morgens bis abends. Und hat alle anderen, die hilfsbedürftig waren, in der Familie umsorgt. Dann ist der Mann und die anderen, die sie umsorgt hat, gestorben. Und dann hat die Oma Hampel nochmal richtig es krachen lassen. Das war so toll. Die hat den Dutt abgeschnitten, hat sich ein neues Kleid gekauft und hat sich nochmal die Welt angeschaut.
Wow, das ist total toll. Das ist eine schöne Geschichte, die kann man sich jetzt so weiter
die
ausdenken.
Die Oma Hampel, ja.
Oma Hampel, das klingt auch schon wie so ein Kinderbuch irgendwie. Ja. Also sehe schon, ne? Die Zeichnungen und so. Ja, vielleicht. Vielleicht, wenn deine Kreativität übersprudelt, vielleicht findet sie da ihren Kanal. Bist du alles losgeworden, was du sagen wolltest?
Ja. Ich wollte mit dir noch über die Blue Zone sprechen. Ja. Dass die Blue Zones sind Zonen in der Welt, wo die Menschen am glücklichsten alt werden. Und das ist einfach super inspirierend und du kannst auch auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer du dich rumtreibst, da mal eingeben und da werden tatsächlich glückliche alte Menschen porträtiert. Und das ist so wahnsinnig, wie wenig wir brauchen. Ja, also das geht wirklich um dieses nicht Bucket, sondern Fuck it, sondern das ist Olivenöl ist wichtig, der Spaziergang, der Mittagsschlaf. Es ist kein Hexenwerk. Aber wir finden es so schwierig, weil es so simpel ist. Und wir denken, wir müssen es kompliziert gestalten. Es muss viel Geld kosten, jung zu bleiben. Stimmt alles nicht.
Okay, was sind da die Keys?
Die Keys sind Olivenöl, Community, natürliche Bewegung. Also nicht jetzt so irgendwelche Fitness, sondern Spaziergänge. Solche Sachen, die ein bisschen länger dauern. Schlaf. Und dann ist unter diesen 4 Kategorien nochmal Details.
Okay, alles klar. Wie heißt dieses Buch, das dann mal jeder lesen sollte?
Ich glaube, das heißt einfach Blue Zone.
Okay, alles klar.
Ich recherchiere
das nochmal.
Ja, ich finde das großartig und auch super natürlich und es passt in die Welt. Und ich finde so ein Leben sehr viel moderner als das, wo wir herkommen.
Also, ja, keep it simple.
Yes.
Ja. Ich würde dich zum Schluss gerne noch fragen, was sind denn 5 Dinge, die jeder wissen oder tun sollte, um sich auf die Lebensphase zwischen 50 und 60 vorzubereiten?
Humor. Wirklich, wirklich. Lachen. Über sich selber lachen. Sich lustig finden, andere lustig finden, miteinander lachen. So richtig Schenkelklopfer. Das ist, finde ich, ist eine Energie, die hält total jung. Und die macht richtig gesund. Das zweite, die Natur. Also einfach anfangen, den Weg in die Natur zu finden, auch wenn man so eine Stadtmaus ist, wirklich mal gucken, kann ich jetzt mal eine halbe Stunde in den Wald gehen und sich da hinsetzen und sich verbinden, glaube ich, ist ganz wichtig. Community, ne? Wenn ich merke, oh, ich habe so viel geackert in meinem Leben, ich habe überhaupt gar keine Community um mich herum, ne? Dann sich so eine kleine Village zusammenzubauen, finde ich, ist ganz wichtig. Oder mal zu gucken, oder vielleicht hat man auch keine Familie, aber so eine Seelenverwandtschaft sich zu finden, dass man da nicht, wenn es kritisch wird, alleine steht, glaube ich, ist ganz wichtig. Die Liebe. Habe ich schon fünf?
Die Liebe ist die vier.
Die Liebe. Ja. Können wir die Liebe zweimal nehmen?
Die Liebe zählt zweimal, das würde ich auch sagen. Okay, super. Dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch.
Danke dir.